Ja, also dann herzlich willkommen. Vielen Dank für eure Teilnahme. Sonntagmorgen, Primetime, bisschen ironisch gesagt. Ja, herzlichen Dank auch an die, die sich zugeschaltet haben. Ich weiß, zwei, drei haben es zumindest zugesagt, zuzuschauen. Auch Kollegen von mir sind mit dabei. Ja, schauen wir mal. Mein Name ist Carsten Thalheimer. Der ein oder andere kennt mich schon. Ich glaube, das ist jetzt meine 14. oder 15. Frostcon. Ich war nur einmal krank gewesen dazwischen drin. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon relativ häufig hier und präsentiere. Ich bin im technischen Vertrieb von MySQL. Ich betreue auch die Community, vor allem die deutschsprachige Community, weil ich auch aus Deutschland komme. Mache noch ein paar andere Sachen. Jetzt seit ein paar Tagen, seit ein paar Jahren schon, bin ich zuständig auch für das MySQL Cloud-Thema. Da werde ich zwei, drei Sachen drüber sagen. Wir werden nicht in die Tiefe reingehen, aber wenn da Interesse besteht, einfach melden. Ansonsten meine E-Mail-Adresse, ja, also Google is your friend, also da findet ihr mit Sicherheit auch meine Privatadresse und die Handynummer und was weiß ich alles. Wie gesagt, das interessiert mich nicht wirklich so sehr. Vielleicht so zwei, drei Dinge, die ihr privat wissen sollt. Also wenn ich nicht am Wochenende meine Zeit auf der Frostcon verbringe, bin ich ganz viel vor allen Dingen im Sommer Fahrradfahren. Da bin ich in den Alpen. Das ist das stillste Joch, der Goldsee Trail. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ja, je älter man wird, desto risikobreiter wird man. Das mache ich tatsächlich. Da ist keine Parallele zu Oracle zu sehen übrigens. Also ja, okay. Gut, fangen wir an. Also in dem Moment, wo ihr jetzt hier sitzt und sagt, Mensch, der erzählt die ganze Zeit was über MySQL und ich wollte doch eigentlich was über andere Themen sehen, dann seid ihr wahrscheinlich im falschen Raum oder ich bin im falschen Raum. Also es geht tatsächlich hier nur um MySQL. Und es geht vor allen Dingen um ein ganz spezielles Announcement, was mir sehr am Herz liegt, was aber tatsächlich noch nicht so in die Breite getreten ist, wie man das sich vielleicht jetzt dann aus meiner Sicht wünschen würde. Und zwar ist das die neue MySQL-Versionierung. Da wird man viele Parallelen zu anderen Produkten sehen, auch anderen Oracle-Produkten. Ich versuche das ein bisschen aufzuklären, warum wir das getan haben und wo das hingeht. Und ich nehme mal vorneweg die Implikation. Also ich hatte nicht sehr viele Gespräche gestern gehabt, aber PHP ist halt nun mal sehr präsent hier auf der Frostcon. Aber die Implikation für PHP ist ganz signifikant. Wir werden das an einem Beispiel diskutieren und dann werdet ihr auch verstehen, warum wir uns entschieden haben, das eine oder das andere so zu machen. Ich werde darauf eingehen in der Tiefe. Gut, fangen wir mal ganz kurz an. MySQL, also wo kommt es her? Also auch das, ich sag mal, wenn ich jetzt von der Frage absehe, wie bekomme ich diesen MySQL-Delphin, war die andere Frage, wie Oracle macht auch MySQL, die haben auch diese andere Datenbank. Also grundsätzlich erstmal, das stimmt. Oracle hat nicht nur eine Datenbanktechnologie und by the way, die haben auch nicht nur zwei, drei, vier, ich weiß nicht genau, wie viele unterschiedliche Datenbanktechnologien Oracle besitzt, aber Berkeley DB zum Beispiel, das kennt ja auch der andere noch, ist tatsächlich auch bei Oracle gelandet. Also Sleepy Cat ist eine Akquisition vor ganz, ganz vielen Jahren. Ich weiß nicht genau die Hintergründe da an dieser Stelle. Aber auch zum Beispiel Times 10 als Cache für eine Oracle-Datenbank ist auch eine Technologie, die Oracle dazu erworben hat. MySQL ist da, wie gesagt, Berkeley DB ist da. Es gibt natürlich noch die klassische Oracle-Datenbank, aber Oracle ist da relativ breit aufgestellt an dieser Stelle. Diese ganz typische Frage, wann macht Oracle jetzt MySQL dicht? Wie gesagt, ich bin jetzt hier 10, 13, 14, 15 Mal sowas. Die Spekulationen sind von Anfang an, also noch bin ich immer da und also ich sehe jetzt auch keine Indikation. Wir werden es auch gleich an dem Release Engineering sehen. Ich glaube nicht, dass Oracle so schnell MySQL schließen wird. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal in der Zukunft passiert. Das weiß ich einfach nicht. In diesem Zirkel bin ich nicht drin, aber zumindest mal kurzfristig wird nichts passieren. So, jetzt könnte man ja sagen, hey, die Folie ist ja falsch, die endet ja 2020. Nee, tut sie nicht. Das ist absichtlich so gewesen. Für Oracle, für uns, für MySQL hat sich so ein bisschen eine Zeitenwende ergeben mit 2020. Oracle macht sehr viele Dinge in der Cloud. Das ist tatsächlich jetzt auch seit ein paar Tagen mein Spezialgebiet. Und da gibt es eben auch einen MySQL-Service. Der nennt sich übrigens Heatwave. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen in der Tiefe. Und das ist einfach immens wichtig für die Oracle. Warum? Relativ einfach. Wenn man mal guckt, also was sind so die meistverwendeten Datenbanken? Da kommt mit Sicherheit hier Postgres hoch. Da kommt mit Sicherheit auch eine Microsoft SQL hoch und eine Oracle kommt mit hoch. Da kommen auch Cassandra, Hadoop und alle anderen möglichen Technologien. Aber wenn ich einfach mal so frage, was ist denn die erfolgreichste Datenbank in der Cloud? Und ich nehme jetzt einfach mal eine Amazon, ich nehme mal eine Azure, ich nehme mal eine Google, eine Alibaba, eine Deutsche Telekom und wie sie alle heißen, dann kann man eigentlich schon relativ konstant sehen, dass MySQL da die mit Sicherheit meistverwendete Datenbank ist. Zumindest mal Stand heute. interessantes Thema, hatte ich gestern noch am Stand gehabt. Naja, Postgres, ich weiß nicht, wer mehr verwendet. Mehr Postgres, mehr MySQL. Ich denke, das ist auch sehr schwierig zu messen. Aber ich glaube, man kann sich schon darauf einigen, dass zumindest mal MySQL da eine sehr relevante Rolle hat. Und das ist natürlich auch für die Firma Oracle sehr wichtig. Und da möchten wir an dieser Stelle natürlich auch mitmischen. Das heißt, vieles von dem, was ich jetzt erzählen werde, zielt auch so ein Stück weit auf dieses Thema Cloud ab. Was man noch wissen sollte, MySQL ist keine native Oracle-Entwicklung. Oracle wurde von Sun Microsystems, andersrum, Oracle hat Sun Microsystems übernommen, da komme ich tatsächlich dann auch her. Und Sun Microsystems hatte 2008 MySQL übernommen. MySQL ist auch keine neue Datenbank, diese Diskussion hatte ich gestern auch. Das ist kein Startup, also es ist eben nicht irgendwie eine 5- oder 10-Mann-Bude, wobei das auch nicht schlechtes ist. Keine Ahnung, wie viele Entwickler wir jetzt haben, das sind mit Sicherheit einige hundert. Und MySQL gibt es jetzt so, ich sag mal, 27, 28 Jahre. Gut, warum ist das Thema wichtig geworden? Ich hatte es eben schon kurz gesagt. Also wenn man einfach mal in der Cloud schaut und Cloud, wenn man jetzt den europäischen Raum mal weglässt, ist schon sehr relevant, ist sehr präsent. In Deutschland habe ich das Gefühl, wir tun uns dann noch sehr schwer, vor allen Dingen, weil die ganzen Cloud-Anbieter sind natürlich in erster Linie amerikanische Firmen. Aber das Thema ist schon sehr, sehr, sehr verbreitet. Wenn man mal in den afrikanischen Bereich geht oder auch in den asiatischen Bereich, da ist Cloud sehr, 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 sehr präsent. Das kann man nicht wirklich eins zu eins, glaube ich, mit dem europäischen Maßstab hier vergleichen. So, und jetzt, ich bin schon ein paar Tage in der MySQL. Das Oracle Management, also links, das ist Larry Ellison. Ihr wisst vielleicht, dem gehört immer noch ein Viertel der Oracle, sehr reich. Der hat sich nicht wirklich um MySQL gekümmert ab 2010, wo er dann Microsystems übernommen hat. Also sein Interesse war da definitiv woanders. Das hat sich aber geändert. Also wenn man mal schaut, diese ominösen Earning Calls, also wenn ihr Aktien von einer Firma habt, also zum Beispiel Oracle, und ihr wählt euch einfach mal in diesen Call ein, dann wird Larry Ellison und auch Safra Katz eigentlich keine Gelegenheit verpassen, immer wieder auf MySQL und MySQL HeatWave in der Cloud zu pushen. Also das Thema ist sehr, sehr präsent geworden für uns. Das war es vorher lange Zeit nicht. Ganz klar. So, und wenn ihr dann die Folgen daraus sehen wollt, also was heißt das denn für die Oracle? Also ich werde auch viele Dinge heute erzählen, aber wenn ihr die ganze Session sehen wollt, es gibt ein YouTube, also gibt es viele Recordings natürlich von dem Rechten. Der Rechte, das ist der Wim Cockett, das ist der Entwicklungsleiter von allen MySQL-Produkten, die wir in der Oracle haben. Und könnt ihr euch einfach anschauen. Also vieles von dem, was ich heute verwende, auch einige Folien, die ich heute verwende, hat er auch verwendet. Da könnt ihr euch die Gesamtgeschichte einfach anschauen. Ist nicht so ganz leichte Kost, geht über 8 Stunden, also kann man nicht mal in der U-Bahn, also könnte ich jetzt nicht einfach mal so in der U-Bahn machen, aber wenn euch wirklich die Gesamtgeschichte interessiert, schaut euch das mal an. So, wenn wir von MySQL reden, wovon reden wir denn eigentlich? Also ich bin mal sicher, jeder von euch kennt den MySQL Server, sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht hier. Aber da gibt es ja noch viel mehr Produkte. Also es gibt die ganzen Konnektoren, es gibt den MySQL Router, es gibt die MySQL Workbench, es gibt den MySQL Operator für Kubernetes, es gibt verschiedene MySQL Plugins für Visual Studio Code, es gibt Plugins für X und für Y und für Z. Also dieses Portfolio ist schon sehr, sehr groß geworden. Das hat sich auch sehr geändert über die letzten Jahre. Auch im kommerziellen Bereich mit Backup und Enterprise und Data Masking. Also da gibt es immer irgendwelche Entwicklungen. Immer wenn wir mit einem neuen Produkt rauskommen, müssen alle diese Produkte abgedatet werden. Das macht es nicht so ganz einfach für die Oracle, mit einem neuen Release rauszukommen. Das erklärt jetzt gleich auch so ein bisschen die nächsten Schritte. Also, das sind viele Produkte, die hier laufen. Da sind, wie gesagt, einige hundert Entwickler hinten dran. Und wie gesagt, jetzt ganz neu dazugekommen ist der ganze Rechtebereich. Mal ganz vereinfacht gesagt, alles, was MySQL HeatWave heißt, ist MySQL in der Oracle Cloud. So, und das hier auch gleich in den richtigen Fokus zu setzen, also die Kern-MySQL-Datenbank, also das, was man mit SQL macht, der Parser, der Optimizer, alles, was diesbezüglich ist, ob ihr eine eigene Kompilierung habt von GitHub oder ob ihr die Community-Builds, die vordefinierten Builds von der Firma Oracle nehmt oder ob ihr das MySQL Enterprise, die kommerzielle Version von MySQL verwendet oder ob ihr in die Oracle Cloud nehmt, dieses Binary ist mehr oder weniger hundertprozentig identisch. Also es gibt da keine Intention, die irgendwie zu differenzieren. Also das ist, wie gesagt, so ein bisschen anders als bei Amazon, bei Google, bei Azure. Also das Kernbinary ist dasselbe. Klar, da gibt es eine ganze Menge Sachen drumherum. Je weiter ich von dem Kern weggehe, desto unterschiedlicher werden die Produkte werden. HeatWave zum Beispiel, was ich kurz vorher gesagt hatte, ist keine Open-Source-Entwicklung. Das steht auch nicht auf der Client-Seite zur Verfügung. Nichtsdestotrotz, die Kernengine, das SQL, ist alles hundertprozentig identisch, ist alles Open-Source. Das hat sich auch mit dem Release 8.1, über das wir gleich reden werden, nicht geändert. Also alles das, was es in der Community, in der Open-Source gibt, in der kommerziellen Version der Cloud, ist von der Datenbankstruktur her identisch. So, und jetzt ganz kurz in der Cloud. Also das Kern-MySQL-Produkt, das kennt ihr, das gibt es in der Cloud. Es gibt es nur mit InnoDB. Bei MyISAM werden wir gleich auch noch mal etwas mehr reden. Punkt aus. So, und dann gibt es eine Erweiterung. Ganz genau genommen ist das eine eigene Storage Engine, RAPID, Real-Time Analytics Processing in DRAM. Das heißt, in der Cloud gibt es dieses zusätzliche Storage Engine, und wenn ich jetzt gewisse Dinge mache mit der MySQL-Datenbank, dann kann ich den Optimizer über einen Befehl so einstellen, dass der Optimizer erkennen kann, ob die Query lokal ausgeführt wird oder in einem speziellen Backend. Und dieses spezielle Backend, das ist dieses MySQL HeatWave. Das ist der ursprüngliche Name, da kommt es her. Der Vorteil ist, dass die Daten in HeatWave nicht mehr raw-based gespeichert werden, sondern columnar gespeichert werden, columnar compressed, optimized, vectorized und eine ganze Menge Optimierung. Das heißt, Queries, die ich über HeatWave abfragen kann, sind in der Regel sehr, sehr, sehr viel schneller. Also je nachdem, welchen Benchmark da nimmt, ich nehme immer TPCH, und da ist man so im Bereich um Faktor 500 schneller als normales InnoDB. Wenn ich TPCDS nehme, also erweiterte Benchmarks, geht es dann stellenweise hoch, also es ist keine Marketingaussage, Faktor 10.000, Faktor 15.000. Also Abfragen, die sehr, sehr, sehr lange auf MySQL laufen, gehen mit HeatWave sehr, sehr schnell. Das hat nichts damit zu tun, dass MySQL ein schlechtes Produkt ist. Das ist immer so dieser Umkehrschluss, den viele nehmen. Das hat einfach damit zu tun, dass MySQL klassisch gesehen eben eine Raw-Based Engine ist, die für OLTP-Load generiert wurde und weniger für Urlaub-Based Queries. Da gibt es andere Produkte. Also dieses HeatWave tritt in Konkurrenz mit einem Google BigQuery, mit einem Amazon Redshift, mit einem Azure Synapse und so weiter und so fort. Aber auch ganz klar hier, HeatWave ist keine Open-Source-Technologie, die gibt es nur in der Cloud. So, das Ganze wurde dann erweitert um Machine Learning. Da kann man schöne Sachen machen. Wenn ich MySQL-Daten habe, kann ich Prognosen geben. Ich kann Forecasting auf Basis von Daten machen. Das Ganze geht unheimlich schnell. Das Ganze ist sehr straightforward. Aber es ist natürlich eine andere Klientel. Der klassische DBA ist nicht unbedingt der Data Scientist oder der Business Intelligence Analyst, der Daten analysiert. Aber grundsätzlich kann der das. Also tatsächlich sehr, sehr schön, sehr, sehr einfach. So, und dann gibt es seit etwa ein paar Wochen, seit 4-5 Wochen jetzt ein ganz neues Produkt, Lakehouse. Wenn man jetzt einfach mal MySQL zugrunde legt, ja, das hat Limits. Also so im Bereich von ein paar Terabyte, manche sagen 2, 3, 4, andere sagen 10, 11, 12. Fakt ist einfach, je mehr Daten ich habe, desto schwerer wird sich InnoDB tun. Da ist MySQL InnoDB nicht dafür gebaut worden und wird es auch in Zukunft nicht. Unser Sweet Spot ist OLTP, da wollen wir gut sein, da wollen wir weitermachen, und ein paar Terabyte an Daten ist auch schon eine ganze Menge. Aber wenn ich jetzt IoT-Daten habe und ich bin jetzt im Bereich von mehreren hundert Terabytes, dann geht das mit klassisch MySQL höchstwahrscheinlich nicht mehr, und genau da spielt dann Lakehouse mit rein. Ich kann die Daten tatsächlich nicht mehr in nativ InnoDB legen, ich lege die auf einen Object Storage, kann die Daten direkt vom Object Storage her prozessieren, und im Moment ist die Grenze bei 500 Terabyte, aber das sind Grenzen, die werden in der Zukunft mit Sicherheit verschwinden. Also wenn ich sehr, sehr, sehr viel Daten habe und ich bin in der Cloud, ist das eine Option, zusammen mit MySQL zu arbeiten. So, letzte Folie zu Oracle. Wo verdienen wir unser Geld? Also natürlich im Licensing, in dem Moment, wo der Kunde nicht GPL-V2 lizenziert sein möchte, gibt es viele Gründe dafür. Er kann eine Lizenz von uns erwerben, er kann Support haben, er kann die Tools haben, und in der Cloud, da verdient Oracle sein Geld, und deswegen wird Oracle auch MySQL weiter betreiben. So, wir gehen ganz kurz jetzt mal zurück ins Jahr 2015 und dann gleich in 2018. Lange Zeit war das Status Quo Release, Release 5.7. Das wird auch heute noch, reden wir gleich noch im Detail, sehr häufig eingesetzt werden. Und das Release 5.7 war mehr oder weniger statisch. Da hat sich nicht wirklich was geändert. Wir durften tatsächlich nur die Plugins ändern. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Der Vorteil ist, das Plugin kann man enablen, disablen, die kann man rausnehmen, die kann man reinnehmen. Kern-MySQL geht an dieser Stelle weiter. Und das kam dann 2016 und 2017 dazu, gab es einige Erweiterungen, aber mal so mehr oder weniger war das Release 5.7 statisch, da hat sich nicht wirklich was geändert. Von 2015, das ist auch immer noch supported, Stand heute, wird sich jetzt sehr bald ändern, aber hat sich nichts geändert. So, und dann kam das Release MySQL 8, da kam eine ganze Menge neue Funktionalitäten. Am Anfang waren das irgendwie 400 oder 500 zusätzliche Funktionalitäten, da kam jetzt aber noch eine ganze Menge Dinge mehr dazu. Und ich sag mal, wenn ich mir heute MySQL 8 anschaue, dann ist das nicht mehr das Release, was wir vor 6 Jahren, also 2018, released hatten, sondern es hat sich tatsächlich geändert. Warum hat sich das geändert? So, weil, wir gehen jetzt mal ins Jahr 2018 zurück, als das Release 8 announced wurde, hatte man gesagt, okay, wir ändern das Entwicklungsmodell. Also von dieser statischen, monolithischen Softwareentwicklung, Release 5.7 und 5.6 und die älteren Releases, sind wir auf 8 gegangen und da war alles dann jetzt Agile und Continuous Delivery und so weiter und so fort. Wir liefern alle 3 Monate Patches für MySQL und mit MySQL 8 kamen immer mit den Patches auch neue Funktionalitäten. Und am Anfang hat jeder gedacht, super und klasse. Und da gab es natürlich Implikationen. Also eine der Implikationen war, dass wir diesen 2-3-Jahres-Zyklus, den wir vorher hatten, mit MySQL 8 nicht mehr geplant haben. Es gab sogar Stimmen am Anfang, die gesagt haben, MySQL 8 ist das letzte Release, weil es ja alles continuous mittlerweile. Ja? Windows 10 ist so dieses typische Beispiel. Die hatten ja auch diese Idee, es gibt kein Windows 11, 12 mehr. Aber wenn man jetzt mal den Realitätscheck ein paar Jahre später macht, es gibt Windows 11 und tatsächlich sehen wir auch die Notwendigkeit, das MySQL 8 zu ändern. Aber das war zunächst erstmal die Idee. Das heißt also, MySQL 8 kam raus und wir haben gesagt, super, alles ist agil, wir sind alle happy und wir ändern einfach mal so, wie wir wollen. Und dann kam so eine Liste raus, die müsst ihr euch nicht im Detail durchlesen, wo wir also mit jedem Release sehr, sehr viel released haben. Also gerade am Anfang war das immens, was da an Funktionalitäten dazu kam. Und ich sag mal so, nach 1 oder 2 Jahren, wo dann die meisten Kunden von dem Release 5.7 auf das Release 8 gewechselt sind, waren dann einige nicht mehr so glücklich gewesen, weil man muss Release-Logs lesen. Auf einmal war das nicht mehr alles so klar, dass das, was vielleicht vor einem halben Jahr funktioniert hat, auch in derselben Art und Weise so noch mit MySQL 8 geht. Weil einfach neue Dinge dazu gekommen sind, weil neue Variablen dazu gekommen sind. Manchmal musste sich diese Variablen auch nach dem Neustart erst konfigurieren, sonst wäre man MySQL nicht gelaufen. Das heißt, man musste sich mit der Datenbank wirklich auseinandersetzen. Und das wollten viele Kunden nicht. Auf einmal war dieses Continuous Delivery Modell nicht mehr so ganz toll gewesen, wie das vielleicht noch am Anfang gewesen ist. By the way, wenn ihr da interessiert seid, ich glaube, letztes Jahr hatte ich da einen Vortrag drüber gehalten, da sind wir die einzelnen Releases durchgegangen. Also, wie gesagt, es kommt jetzt nicht auf den Content an. Was ich sagen will an dieser Stelle hier, es gab viele Änderungen und eine der Conclusion war ganz klar gewesen, das mochte nicht jeder. Vor allen Dingen die Datenbank operativ eingesetzt haben, haben das gehasst, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Entwickler fanden das cool. Yeah, ich nehme mir das neueste MySQL und habe alle tolle Funktionalitäten, aber die Datenbanken betreiben mussten, fanden es nicht so lustig. So, und das war genau dieses Dilemma, in dem wir jetzt eigentlich immer mehr reingekommen sind. Und ich gehe vielleicht an dieser Stelle nochmal zurück. Man sieht es hier vielleicht nicht wirklich. Aber gerade das Release 29 hat einen bösen Bug gehabt. Also das musste relativ schnell zurückgezogen werden. Und das war alles andere wie lustig gewesen. Da gab es nämlich tatsächlich die Gefahr, dass man Daten verliert. Das ist ja so dieser Worst Case. Es war unwahrscheinlich, aber es wäre machbar gewesen. Und genau das hat man dann irgendwann erkannt, das wollen wir jetzt wieder ändern. Also, alles das, was wir vor 6, 7 Jahren gesagt haben, Aktion zurück. So, wir wollen das ändern, jetzt neues Release, wie ändern wir das? Kurze Statusaufnahme. Also wir sind jetzt heute im August 2023, wir sind hier. Und ganz kurze Statusaufnahme mit Release 5.7. Also das Release 5.7 geht im Oktober 2023 aus dem Support raus. Die Zeit vergeht. Das wird langsam Zeit für die noch auf Release 5.7 sind, das abzudaten. Das heißt ja nicht, dass das Release danach nicht mehr läuft. Also nicht falsch verstehen. Da kommt immer, ja, was für ein License Key muss ich? Es gibt keine License Keys mit MySQL Ende, ja. Also natürlich läuft das Release dann auch noch weiter. Aber wenn es halt größere Security Breaches gibt, wird höchstwahrscheinlich die Oracle die erstmal so einfach nicht mehr patchen. Das haben wir schon oft gesagt und dann haben wir doch immer noch mal einen Patch nachgeschoben. Also Heartbleed war so ein Beispiel. Also von der Seite, ja, das ist nicht rock solid, aber zumindest mal haben wir keine Pläne mal nach Oktober, das ist ja in 2 Monaten, die Dinge zu ändern. Und wer wirklich noch auf dem Release 5.7 ist, der sollte sich langsam damit auseinandersetzen, wie komme ich auf das 8 oder was mache ich mit meinen Datenbanken, weil das kann ein Problem werden. Gerade wenn es um Zertifizierungen geht, die werden im Regelfall nicht mehr erlaubt. Die werden auch jetzt eigentlich schon nicht mehr gegrantet, wenn man Release 5.7 einsetzt, weil die typischerweise für 6 Monate ausgesprochen werden. So, gut, aber Stand heute gibt es ja noch das MySQL 8, also kein Problem. Man sieht aber auch hier jetzt, da gibt es tatsächlich ein Problem. Das Release läuft sehr bald eben halt auch aus dem Support in April 2026. So, und was hat man da jetzt eben gemacht? Und das ist genau das, was sich jetzt geändert hat. Im Juli, im letzten Monat, gab es 2 große Dinge. Also zunächst erstmal kamen wieder die Patches raus, also Release 5.7.43 und Release 8.0.34. Und dann kam auch ein Release MySQL 8.1 raus, auf das gehen wir auch gleich ein. Aber was viel wichtiger an dieser Stelle ist, es kam ein Announcement raus, dass es ein neues Release-Modell gibt. Und das muss man tatsächlich verstehen. Das wird Implikationen haben. Das wird Implikationen haben, auch für PHP und auch für viele andere Applikationen. So, also zunächst erstmal, was ist announced worden? Also für das, was das Release 8 ist, ändert sich erstmal nichts. Punkt. Da stehen zwar auch diese ganzen Meldungen drin mit, diese Funktionalität wird abgekündigt, diese Funktionalität wird abgekündigt, das steht da auch alles drin, aber für das Release 8 ist zunächst erstmal, soweit ich das weiß, nichts geplant, bis zum Supportende, bis April 2026 quasi zu ändern. Das heißt also, alles, was heute an Applikationen läuft, wird auch die nächsten zwei, also bis April 26 weiterlaufen. So, dann wurde ein zweites Announcement gemacht, oder beziehungsweise ein zweites Statement. Ab jetzt gibt es die sogenannten Innovation Releases. So, das Innovation Release, also zunächst erstmal, man sieht es schon, es ist nicht das Innovation Release 9, sondern es ist das Innovation Release 8.1. Also 8.1 ist das erste Release, das wird dann weitergehen, 8.2, 8.3, 8.4. Also jedes Quartal kommt ein neues Innovation Release raus und das Release 8.0 wird an dieser Stelle eben weitergehen. Also 5.7 ist dann weg, 8.1 ist das neue Release. So, und was auch announced wurde, sind die sogenannten Long-Term Supported Releases. Da ist im Moment noch keins verfügbar. Da gehen wir jetzt gleich auf den Unterschied nochmal zwischen 8.0 ein. Aber das ist ein anderes Announcement. Jetzt kann man sagen, okay, ja, da hat halt Oracle einen Blog geschrieben. Also vielleicht ändern die morgen ihre Meinung. Also ich weiß nicht genau, was das an dieser Stelle heißt, aber Oracle ist ja eine Public Company. Wenn wir solche Informationen public machen, dann ist da ein Legal Binding dahinter. Also einfach mal zu sagen, wir blocken und wir ändern unsere Meinung, so einfach ist das nicht. Weil manche Kunden ja Kaufentscheidungen auf diesen Basen treffen und diese Kaufentscheidung, die sogenannte Revenue Recognition, ist da direkt beeinflusst. Das heißt, wenn so ein Block rausgeht von einem offiziellen Spokesman der Oracle, in diesem Fall Product Management, dann hat das eine gewisse Relevanz. Das wird passieren, auch wenn es noch nicht passiert ist. Man sieht, Long-Term Support Release ist noch nicht raus. So, schauen wir uns das an. Also es gibt das Innovation Release, es gibt das Long-Term Release. Das Innovation Release, ganz genau genommen, dieses Release 8.1 macht so weiter, wie 8.0 aufgehört hat. Also auch im 8.1 werden wir mit Continuous Delivery neue Funktionalitäten ausbauen. Also Release 8.1 hat neue Funktionalitäten, 2 wird neue Funktionalitäten, 3 wird neue Funktionalitäten haben, 4 wird neue Funktionalitäten haben, aber wir kommen gleich nochmal drauf. Das Release 8.4 wird dann ein sogenanntes LTS-Release sein, Long-Term Support Product Release. Und diese Long-Term Support Product Releases, die werden dann eben nur noch Bugfixes und Updates bekommen und nichts anderes mehr. Das ist das Besondere an dieser Stelle. Ihr kennt es von Ubuntu, ihr kennt es von vielen anderen Produkten eben auch. Und das sind jetzt an dieser Stelle unsere neuen Spielregeln. Und wenn so ein LTS-Produkt rauskommt, dann werden wir das für 8 Jahre, wir müssen da aus Oracle-Sicht unterscheiden, 5 und 3, für 8 Jahre unterstützen. Das heißt, sobald dieses LTS raus ist, wird Oracle die nächsten 8 Jahre mit MySQL gar nichts machen können, weil das ist eben legal gebunden. Das muss man an dieser Stelle wissen und das ist das Wichtige. So, also ganz kurz zusammenfassend, da sind wir also heute, also ich sag mal hier irgendwo, also Release 8.0 läuft weiter. Die Änderungen kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt kommt dann die Version 8.1, 8.2, 8.3 in einem quartärlichen Abstand und dann kommt irgendwann 8.4. Und 8.4 ist ein sogenanntes Long-Term Support Product Release, das wird dann 8 Jahre unterstützt und in 8.4 wird auch nichts mehr geändert. Wenn 8.4 rauskommt, kommt dann das neue Release raus, das MySQL höchstwahrscheinlich 9 und dann kommt eben wieder 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Und der Plan ist, dass wir tatsächlich immer für 2 Jahre mit Innovation Releases arbeiten und nach 2 Jahren auf ein sogenanntes LTS dann switchen. Das heißt dann also von heute abgesehen in 4 Jahren kommt dann das Release MySQL 10 raus. So einfach ist es manchmal. Gut, warum ist das relevant? So, jetzt schauen wir uns das ganz kurz. Okay, wir müssen uns ganz kurz noch gedulden. So, also MySQL 8.1 wird. Nee, jetzt habe ich eine Folie übersprungen, oder? So, genau. Das Release 8.0 ist also Production Ready. Das ist ja das, was auch die Kunden schon einsetzen und das ist eben bis zum April 2026 unterstützt. Das heißt nicht offiziell Long-Term Support Release, weil ganz einfach diese Änderung, die wir machen wollen, wir können das nicht einfach von jetzt auf sofort ändern. Da gibt es gewisse Dinge, da gibt es Prozesse, es muss ein Bildprozess aufgesetzt werden und so weiter und so fort. Man lässt das 8.0 jetzt einfach erstmal so weiterlaufen, wird sich aber darauf konzentrieren, nur noch Bugs und Security Fixes zu machen. Es wird aber noch 2, 3 kleine Änderungen geben. Und deswegen, 8.0 ist noch kein offizielles Long-Term Support Release, wird aber keine großen Änderungen mehr bekommen. So, 8.1 ist tatsächlich Innovation Release. By the way, wir deklarieren das auch als Production Ready. Man muss aber halt einfach wissen, dass 8.1 genauso wie 8.0 Continuous Delivery ist. Das heißt, es wird Änderungen geben. Also im Prinzip muss der Kunde jetzt entscheiden, möchte ich stabil und Long-Term Support sein, dann nehme ich das Release 8.0, auch wenn es nicht Long-Term Support Product heißt. Oder möchte ich super agil sein, dann muss ich halt auf diese Innovation Releases gehen. Man sieht jetzt eigentlich schon, dass die meisten Entwickler auf die Innovation Releases gehen und dass das ganze Production auf 8.0 bleibt. Aber irgendwann wird es natürlich kollidieren. Ich bin mal gespannt, was dann rauskommt. rauskommt. Ich weiß es nicht. So, und jedes neue Funktion wird neue Features haben und wir werden in dem 8.1 auch Dinge entfernen. Ganz wichtig, und da werde ich dann eben gleich jetzt drauf kommen. Und das Release 8.1 ist auch tatsächlich nur supported für ganz genau 3 Monate, also bis das nächste Innovation Release kommt, also 8.2, 8.3, 8.4. Also wenn ein Bug ist in 8.1, dann wird die Antwort sein, geh auf 8.2, da ist der Bug dann hoffentlich weg. Punkt, Ende, aus. Und das erste 8 Long-Term Support Product Release, also 8.4 Long-Term Support, ist eben dann für Anfang 2024 geplant. Das steht alles, wie gesagt, in diesem Blog drin. So, jetzt schauen wir uns dieses Release 8 an. Also Release 8.1, zunächst erstmal ist es supported bis Oktober 23. Man wird da noch keine großen Änderungen sehen. Also man muss wirklich da schon im Detail gucken, um zu wissen, was ist der Unterschied zwischen 8.0 und 8.1. Aber ja, also so ein paar Dinge. Explain Format ist jetzt in JSON. Es gibt eine ganze Menge neue Server-Variablen. Das ganze Logging hat sich ein bisschen geändert. Also im Sinne von, es ist sehr viel mehr Logging geworden wie vorher. An dieser Stelle vielleicht ganz offensichtlich. Wir haben den Support entfernt für eben genau die Version, die hier steht. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Riesen Problem ist, ganz ehrlich gesagt, weil also ein Kunde, der noch Red Hat Enterprise Linux 6 einsetzt, kenne ich jetzt nicht mehr, aber nichtsdestotrotz, die gibt es natürlich. Was vielleicht an dieser Stelle ein bisschen wesentlicher ist, dass wir keine 32-Bit-Version mehr machen, aber auch hier ist jetzt nichts ganz Neues, Code auf 64-Bit-Basis aufzusetzen, aber gerade für Embedded-Systeme mag das durchaus ein Problem sein. Aber, und hier kommen wir jetzt auf den Punkt, das ist die wichtige Information, die ich auch mitgeben möchte. Im Release 8.1 haben wir gesagt, wir werden gewisse Dinge entfernen. Also Depreciate MySQL Native Password ist nur eines der Beispiele. Das sagt Otto Normalanwender, endlich ist weg, weil ist nicht secure, wollen wir auch nicht haben, ist total, ja, deswegen entfernen wir es ja auch. Dann sage ich, okay, aber die Implikation davon ist, dass gewisse PHP-Versionen auch nicht mehr laufen, weil da gibt es ein Problem in PHP, das in ganz älteren Versionen, sage ich mal, nicht ganz alten Versionen, nicht behoben wurde. Und zwar ist das die SHA-256-basierte Authentisierung. Die geht mit einem älteren PHP nicht. Wenn also Kunden ein PHP 5.6 einhaben und dann sagen jetzt, habe ich niemals. Also ich habe mindestens einen Anruf am Tag, die PHP 5.6 immer noch im Einsatz haben. Also das wird ein Problem werden. Wenn dieses Native Passwort rausfliegt, und das wird es, ich vermute mal in 8.2 oder in 8.3, dann wird dieses neue MySQL-Version mit dieser alten PHP-Version nicht mehr funktionieren. Und das sind so die Dinge, da muss man eben jetzt aufpassen. Jetzt kann man sagen, naja, wer setzt PHP 5.6 ein? Wie gesagt, ich habe diese Kunden, die setzen das ein, da ist es ein Problem. Die werden 8.1 nicht einsetzen können. Also die werden irgendwann updaten müssen. Und zwar PHP, nicht MySQL. Aus MySQL-Sicht ist es einfach gesagt, datet PHP ab, aber die PHP-Entwickler haben da eine andere Meinung dazu. Das ist das Problem. Also alles, was irgendwie älteres WordPress ist, das ist das klassische Beispiel für mich, das gibt ein Problem. Aber ja, das Problem ist da. Ich kann es nicht wegreden, das wird sein. In dem Moment, wo wir es entfernen, ist es weg. Aber davon abgesehen, gibt es natürlich auch ein paar neuere Dinge. Das Release 8.1 war, wie gesagt, das erste. Also wir haben hier einen langsamen Start. Diese ganzen Testsysteme, diese ganzen Prozesse, es muss alles erst in die Bahn getrieben werden. Also da ist noch nicht so viel drin, aber je mehr jetzt kommt, desto schneller wird es werden. Also wie gesagt, 8.2 ist mehr oder weniger fertig. Das kommt, wie gesagt, im Oktober. Da ist auch noch nicht so viel geändert. Aber spätestens dann mit 8.3, kurz nach Weihnachten, wird man sehr viele Änderungen sehen. Also da werden sich viele Dinge ändern. Man kann bei 8.0 bleiben, ist eine Strategie für die nächsten 2 Jahre, aber irgendwann ist es dann halt auch vorbei. So, was ist der InnoDB Read Replica Cluster? Jetzt muss ich ganz kurz zurückgehen. Das ist auch eine ganz alte Geschichte eigentlich schon. Ich vermute mal, viele von euch verwenden Master-Slave-Replikation. Heißt nicht mehr so, heißt mittlerweile Source-Replica. Genau genommen, ich habe einen Master-Server, ich habe einen Referenz-Server und der liest die ganzen Daten und die ganzen anderen Server haben Kopien von diesen Daten. Alles, was lesend ist, setze ich auf die Replica-Server um und alles, was ich schreiben ist, setze ich auf den Master-Server, auf den Source-Server. Und ganz einfach, alter Hut, machen wir schon 20 Jahre. So, das ist automatisiert worden, ist auch schon 2-3 Tage her. Das nennt sich dann InnoDB Replica-Set. So, einfach mal merken. So, dann hatte man schon im Release 5.7 die sogenannte Group-Replikation. Die musste man damals noch händisch aufsetzen. Das hat man auch automatisiert. Und diese ganze Automatisierung, MySQL in Verbindung mit Shell, in Verbindung mit Router, die nennt sich InnoDB Cluster. Ist eine ganz coole Technologie, weil ich habe hier einen Server und dieser Server kann automatisch die Daten von einem Primary Server klonen. Ich kann also diesen Server dynamisch hochziehen. Ich kann Rolling Restarts machen. Ich kann ihn auch dynamisch shrinken. Ich muss nur über den MySQL Router stellen, dass die entsprechenden Connections auf den richtigen Server gehen. Coole Sache, wie gesagt, ist aber auch ein alter Hut. Und die große Geschichte damit ist halt RPO, Recovery Point Objective equals Zero. Wenn eine Transaktion committed ist und nicht das ganze Rechenzentrum in die Luft fliegt, dann ist meine Transaktion auch da. Also gerade so im Banking-Bereich, da wird MySQL immer populärer, ist es eine schöne Sache. Und dieses RTO, also wenn jetzt wirklich mal dieser Primary wegfallen sollte, warum auch immer, dieser Switchover passiert typischerweise, 2 Sekunden ist der Default, innerhalb von 2 Sekunden kann man aber auch weiter runter trimmen. Muss man nur mit dem Netzwerk ein bisschen aufpassen, aber kann man machen, ist wie gesagt ein alter Hut, nennt sich InnoDB Cluster Set. Also wir haben InnoDB Replika und wir haben InnoDB Cluster Set. Cluster. So, jetzt kommt InnoDB Cluster Set. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Man sieht, es sind auch schon mehr Bilder und mehr Router und so. Also das hier sind alles die MySQL Router. Was ist die eigentliche Idee? Ich habe also jetzt hier meinen Cluster laufen. Der läuft in Rom. Und ich möchte diesen Cluster aus Disaster Recovery Gründen, ich hatte eben schon gesagt, das Rechenzentrum brennt, irgendwo anders nochmal haben. Zweites Rechenzentrum, in diesem Beispiel ist das jetzt hier Brüssel. Wer sich so ein bisschen auskennt mit Distributed Datenbanken, die Synchronität über so eine Datenbank kann halt nicht schneller funktionieren wie die Lichtgeschwindigkeit. Das ist aber tatsächlich wegen den ganzen Committing dann schon ein Problem. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben Replica-Set und wir haben Replica, InnoDB Replika und InnoDB Cluster kombiniert und das ist das sogenannte InnoDB Cluster Set. Alles, was ich hier mache, kann ich mir der MySQL Shell aufsetzen. So ein System habe ich in, weiß ich nicht, 5 Minuten aufgesetzt. Auch wenn es ganz viele Komponenten sind, ich kann das dynamisch ausrollen, ich kann das dynamisch konfigurieren. Es ist sehr, sehr, sehr einfach im Endeffekt und das ist genau auch die Idee. Über die MySQL Shell kann ich diese Dinge automatisieren. Super. Geht auch schon eine ganze Zeit, ist auch nichts Neues. So, jetzt habe ich hier, das ist auch so ein bisschen der Vorwurf an diese ganzen Geschichten, ich habe jetzt hier schon 10 Systeme, ne? Ich habe also 3 in Rom und 3 in Brüssel und dann habe ich meine 4 Router. Es wird größer, ja. So, es wird noch größer und das ist jetzt der InnoDB Cluster Replica Set. Ja, also spätestens hier sollte man jetzt ein bisschen irritiert sein, also ich war's zumindest, ja. So, also worum geht's? Also ich habe jetzt hier, also früher hatte ich Master Slave und dieser Master Server, dieser alte, oder jetzt Source-Server, der ist jetzt geclustert. Also das ist jetzt tatsächlich mit HA, mit dem InnoDB-Cluster belegt worden. Und ich kann jetzt da dynamisch Replikas dranbinden. Es ist tatsächlich ein Befehl, die Systeme werden automatisch geklont. Das geht auch im Terabyte-Bereich, das ist überhaupt kein Problem mehr. Und wenn ich jetzt sage, naja, also so ein Replikaset, also das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann nochmal die 2, 8 Systeme ist mir zu wenig. Ich brauche das im Disaster-Recovery-Fall also auch nochmal in Rom, gar kein Problem. Es ist im Prinzip 2 Befehle und zack, dann habe ich 16 Systeme am Laufen. Also es ist klar, dass für eine normale, also ich betreibe keine so große Webseite, aber für eine normale Webseite brauche ich das natürlich nicht, logisch. Aber es gibt eben Firmen, also wie zum Beispiel Twitter oder jetzt heißen es X, für die ist dieses ganze Operations ganz, ganz wichtig und da ist das genau die Lösung dafür. Und das kann man mit den InnoDB Cluster Replica Sets ganz einfach tun. Es sieht sehr kompliziert aus. Ich hatte letztes Jahr da eine Demo dazu gemacht, also nicht zu Replica-Set, sondern zu InnoDB Cluster-Set. Einfach mal anschauen. Wenn man das Konzept einmal verstanden hat, ist es eigentlich gar kein Riesenproblem mehr. So, jetzt, ich hatte gesagt Release 8.0 und ich hatte gesagt Release 8.1. Also wie läuft es denn überhaupt mit den MySQL-Updates? Also was sind jetzt so die Schritte? Also die gute Nachricht ist erstmal, dass das Release 8.0 und 8.1 noch so identisch sind, ganz ehrlich gesagt, im Moment ist das für mich nicht wirklich eine Migration. Ich tausche die alten Binaries aus und spiele die neuen Binaries ein, das geht. Also Stand heute ist es gar kein Problem. Also was grundsätzlich immer supported ist, sind meine Upgrades support. Also wenn ich auf einem Release 8.0.20 bin und ich möchte jetzt auf einem Release 8.0.34 Binaries austauschen, funktioniert. Alles, was mit Upgrades belegt ist, ist mittlerweile automatisiert. Man sieht das auch nicht mehr, wenn man nicht in die Logfiles guckt. Also easy going. So, schwieriger wird es, wenn ich ein Major-Upgrade habe. Also wenn ihr jetzt wirklich noch auf 5.7 sind und sie wollen auf das Release 8 gehen, ja, dann müssen sie aufpassen. Also mal grundsätzlich ist der supported, das ist supported, sie können das tatsächlich dann upgraden, das geht. Allerdings muss man dann auf solche Dinge aufpassen, wie zum Beispiel UTF-8 und Collections und Temporary Tables und so weiter und so fort. Im Regelfall kein Problem. Wir werden gleich mit der MySQL Shell auch nochmal drüber reden. Das geht, aber es geht halt immer nur von einem Release. Von Release 5.7 auf 8 oder von 8 auf 8.1. Von 5.7 auf 8.1 nehme ich mal vorneweg, es geht auch. Es ist nicht empfohlen, es ist nicht getestet, es ist nicht supported. Es geht aber trotzdem. Ja, das heißt ja nicht, dass es in Zukunft auch gehen wird. Ja, also das ist das, was ich sehe. Also wenn man wirklich diese Long-Term-Updates hat, also 5.1, das ist übrigens wirklich noch im Einsatz, ja. Und der möchte dann auf 8.1 gehen, also der hat schon einen ziemlich langen Update-Weg vor sich, ja. Also das ist was, das möchte ich nicht mehr machen. Da kann man natürlich die Daten ganz einfach dumpen und neu einspielen. Das ist der einfache Weg, meiner Meinung nach. Aber mal grundsätzlich funktionieren tut es. Diese direkten Upgrades, wie ich gesagt habe, von 5.7 auf 8.1, es geht. Aber wir testen es nicht und es ist wahrscheinlich, dass es auch in Zukunft irgendwann mal nicht mehr gehen wird. Und ganz schlimm ist aber, dass ich diesen Downgrade vom Release 8.1 auf 8.0, der funktioniert nicht. Was auch nicht funktioniert, wenn ich von einem Release 8.0.34 auf einen Release 8.0.33 zurück will. So, jetzt hängt es davon ab. Manche Releases funktionieren, also wenn man diese On-Disk-Changes nicht gemacht hat bei dem meiner Upgrades, dann funktioniert es. Wenn man die gemacht hat, funktioniert es nicht. Man muss wirklich jetzt nach dem Release gucken. Also 8.0.34, 8.0.33 hatte kein On-Disk-Update, also ich kann zurückspielen. 8.0.32 auf 33 hatte ein On-Disk-Update. Man kann das alles nachlesen in Release-Notes. Also da geht es nicht. Das ist genau dieses eine von diesen Kritiken mit diesem Continuous Delivery. Wir machen die Fragen zu Ende. Das ist genau dieses Problem und das versucht man jetzt mit Long-Term Support Product Releases zu eliminieren. Alles, was Long-Term Support Product ist, kann ich von einem neueren auf ein älteres Release wechseln. Da wird es keine Änderungen mehr geben. Das ist genau die Idee, die man mit Long-Term verfolgt. Das geht mit dem Release 8.0 jetzt im Moment, Stand heute noch nicht. Ich habe ja gesagt, es gibt da noch so ein paar few andere Änderungen. Wenn die gemacht sind, wahrscheinlich im Oktober, dann wird es danach auch gehen. Aber im Moment geht es halt noch nicht. Das heißt also, man muss wirklich so ein bisschen if and when, ich kann keine generelle Aussage hier dazu machen. Und man hat immer die Option von einem MySQL-Dump, die geht eigentlich immer. So, machen wir mal weiter. Unabhängig von welchem Release 8.0, 8.1, 8.2 eingesetzt wird, MySQL Shell. Ich habe da schon ganz viele Vorträge drüber gemacht. Meine Realität ist, die nutzt so praktisch keiner. Und ganz ehrlich, das ist ein Fehler. Also ich wüsste wirklich nicht, warum man die MySQL Shell nicht einsetzen kann. Ihr könnt mir gerne den Grund sagen dafür, aber die Shell ist es halt nun mal. Und wir werden uns zwei Tools anschauen und die wird man beide auch im Kontext des Updates brauchen. Also zunächst erstmal, man kann sich mit der MySQL Shell einloggen. Das Login sieht ein bisschen anders aus. Man kann sich auch noch klassisch einloggen, aber man sollte sich da an eine Standard-Syntax YZ, ich weiß nicht, wie die Begrifflichkeit dafür ist, halten. Die sieht eben so aus. Username, IP-Adresse, Port, man kann auch ein MySQL-Suffix davor setzen, kann man sich den Port sparen. Ich kann hier History-Funktionalitäten, ich kann hier entsprechende Automatisierungen schreiben. Das Ganze ist auch in Python übrigens supported. Ich kann automatisch SSH-Tunnel bilden. Also es gibt wirklich nichts, was gegen die MySQL-Shell aus meiner Sicht spricht. Und einer der Gründe, warum man es verwenden sollte, ist, und das wird jetzt halt wieder akut, wenn ich updaten muss von 5.7 auf 8 oder von 8 auf 8.1, sollte ich vorher prüfen, wird es Probleme geben. Wie gesagt, mit 8.0, 8.1 erwarte ich Stand heute jetzt erstmal noch keine Probleme. Aber vom Release 5.7 auf 8 kann es durchaus Probleme geben. Und da ist die Shell euer Freund. Also MySQL-Shell, ich connecte mich auf ein altes System, gebe eine Target-Version an und dann sagt er mir, also alle höchstwahrscheinlich wirst du diese Dinge, die dann hier stehen, ändern müssen. Das sind manchmal ganz einfache Sachen, aber man denkt halt nicht dran. Das sind jetzt irgendwie so um die 40, 50 Checks, die da gemacht werden. Ich weiß nicht, wie viel es bei 8.1 sind im Moment, aber die Idee ist halt ganz einfach, mit dem MySQL Upgrade Checker das Release, was man möchte, vorher testen. Soll ich nochmal zurückgehen? So. Andere Sache, ich kann jetzt tatsächlich nicht updaten. Also dieser Test schlägt fehl und alles, was da drin vorgeschlagen ist, kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht machen. Habe ich noch nicht erlebt, aber in der Theorie denkbar. So, wie komme ich denn jetzt auf mein neues Format? Und dann ist die Antwort sofort MySQL Dump. Das stimmt nicht so ganz, weil MySQL Dump ist auch eines von diesen ganz alten Tools, das nicht tot zu kriegen ist. Was ist das Problem mit dem MySQL Dump? Ich habe ein File. Und aus Betriebssystemsicht kann ich in einem File halt nur simultan mit einem Thread schreiben. Ist halt nun mal so. Das heißt, dieses Tool ist super, funktioniert klasse, hat jeder im Einsatz, aber ich habe eine Limitierung auf ein Thread. Das will ich nicht. Gerade wenn ich sehr viele Daten habe, dauert das sehr, sehr lange. Und es gibt da, wie gesagt, schon sehr lange eine Lösung dafür. Und zwar ist das die MySQL Shell, die halt leider keiner verwendet. So, und von der Seite, also das sind die sogenannten Utilities, also man kann externe Utilities schreiben, man kann die auch laden. Da gibt es, wie gesagt, drei Stück, Dump Instant, Dump Schema, Load Dump. Ich sag mal, der Name sagt ja schon, was die dann wirklich tun. Und ja, was sich eben an dieser Stelle ändert, ist, dass das Schreiben und das Lesen sehr, sehr viel schneller funktioniert. Also gerade das Schreiben von den Daten geht tatsächlich im Bereich von 3 Gigabyte pro Sekunde, wenn ich nur die MySQL-Shell größtmöglich betreiben kann. Also mit meinem Notebook kriege ich diese Daten nicht hin. Da brauche ich schon viele Threads und eine gute Platte und so weiter und so fort. Also eigentlich ist das begrenzende Element an dieser Stelle die Kapazität des Clients, wo die MySQL-Shell draufläuft. Und man muss da auch sehr aufpassen. Weil wenn ich ein Produktionssystem habe, die sind ja so getuned und so gesized, dass die Produktion abgedeckt wird. Und wenn dann einer kommt, ich gebe der Datenbank jetzt mal so richtig mit der MySQL Shell, dann wird das eine Implikation auf die Produktion haben. Und da muss man an dieser Stelle eben sehr aufpassen. Und der große, große Unterschied ist, dass ich eben sehr viele unterschiedliche Files habe, mit denen ich sehr viele unterschiedliche Threads abarbeiten kann. Ich kann das komprimieren, ich kann das in Object Storage speichern und so weiter und so fort. Gibt es also viele Vorteile. Also lange Rede, kurzer Sinn, bitte, bitte, bitte die MySQL Shell verwenden, sowohl als Client als auch als Dump. Und hier sind jetzt nochmal die Bilder dazu, also dieses Rosane hier, das Grüne ist, glaube ich, MySQL Dump, das Rosane ist die MySQL Shell. Es ist einfach ganz extrem viel schneller. Und wenn ich diese Updates mache, dann fällt es ins Gewicht. Gut, ich muss mich ein klein wenig beeilen. Gut, andere Sache. MySQL Shell Workbench ist auch so ein Tool, existiert schon gefühlt 100 Jahre, ist auch nicht tot zu kriegen. Wir geben diesem Tool nicht mehr so arg viel Liebe, es ist trotzdem im Einsatz. Also es gibt ein Replacement dafür und das Replacement ist Visual Studio Code. Visual Studio Code kennt ihr alle, Entwicklungs-IDE von Microsoft, auch Open Source. Und da gibt es ein Plugin, das nennt sich MySQL Shell für Visual Studio Code. Wie der Name schon impliziert, das ist die MySQL Shell, die in der Visual Studio Code implementiert ist. Die wird langfristig die MySQL Workbench absetzen. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Also wer die Workbench kennt, sieht da sehr viele Parallelen. Also es gibt wieder diese Datenbank, diese Schema View. Es gibt hier die verschiedenen Tables und die verschiedenen Result Sets. Ich kann hier wieder mit Datenbank Connections arbeiten. Wie gesagt, alles sehr ähnlich der MySQL Workbench. Schade halt nur, die meisten Kunden bleiben wirklich auf der Workbench hängen. Das sollte man sich wirklich überlegen. Shell für Visual Studio Code ist auch Open Source, ist ganz alles identisch mit der Workbench. Das Einzige an dieser Stelle, da muss man ein bisschen aufpassen, MySQL Shell für Visual Studio Code ist Stand heute kein GA-Produkt. Also man kriegt da Support dafür, aber es ist alles an dieser Stelle noch limitiert. Was aber auch sagt, das wird sich tatsächlich dann halt mit einem Release 8.2, 8.3, 8.4 irgendwann ändern. Aber das sind die Clients. Die Clients können sich auf ältere Verbindungen connecten. So, und dann kann ich eben halt auch ganz viele Dinge machen, was ich mit der MySQL Workbench an dieser Stelle auch machen könnte. Ich kann auch die entsprechende Cloud damit bearbeiten. Das ist an dieser Stelle für uns jetzt nicht wichtig. Dieses ganze Thema, was ich eben gesagt habe mit Dump und Load, kann ich auch aus der Visual Shell, aus der MySQL Shell für Visual Studio Code GUI-basiert rauslesen. Der schöne Vorteil hier ist, das Ganze ist dann nochmal automatisiert. Er heißt, er nimmt optimierte Einstellungen, Abhängigkeit der Ressourcen des Clients vor. Also ein schönes Tool. Es gibt auch wieder die entsprechenden Monitoring-Tools. Es hat sich bezüglich der Funktionalität nicht wirklich was mit dem Workbench geändert. Aber Workbench ist halt, wie gesagt, ein klassisches Python-Tool. Wird halt ersetzt werden durch Shell für Visual Studio Code. Also an dieser Stelle verwenden. Eine große Neuigkeit gibt es auch in der Art und Weise, wie man redet. Wer an meinem Stand gewesen ist, hat ja vielleicht dieses Bild gesehen. SQL und NoSQL. Und gestern ist mir tatsächlich dann so ein Fauxpas rausgerutscht, wo ich gesagt habe, also der Kunde wollte wissen, was ist NoSQL. Und habe ich gesagt, na ganz ehrlich, NoSQL ist auch schon wieder alt. Neuerdings, wir reden nur noch REST. Ja, und da war er komplett verwirrt. Aber gut, ist halt so. Also, was ist es? Ich habe hier meine MySQL-Datenbank. Und ihr wisst, normalerweise reden wir hier SQL irgendwas, irgendein Standard. Gut, so was ich jetzt machen kann, ist, ich lege hier ein spezielles Schema an und baue an dieser Stelle hier eine Erweiterung in MySQL mit rein. Geht alles mit 8.0, geht auch mit Version 8.1. Und in dem Moment, wo ich den MySQL Router habe und meine Applikation jetzt über den MySQL Router connecte, kann ich klassisch SQL oder NoSQL, alles alter Hut, können wir weitermachen. Ich kann aber tatsächlich auch mit entsprechenden REST-APIs und REST-Befehlen auf den Router zugreifen. Der Router übernimmt die Übersetzung bzw. übernimmt die Weiterleitung der Daten in das MySQL-System. Das heißt also, ich kann jetzt hier einen Browser aufmachen und gebe dann eben ein mysql://schema/datenbank und habe dann eine spezielle Query-Syntax und kann tatsächlich dann, zeig mir die Befehle von Sakile, Actor, beginnen mit S, älter als so und so an. Das heißt, ich kann tatsächlich jetzt mit MySQL auch mit entsprechenden REST-Interfacen arbeiten. Aus Entwicklungssicht eine super Sache, weil ich muss auch kein SQL mehr können an dieser Stelle. Das ist eine sehr einfache Sache und da sage ich einfach mal, es scheint so zu sein, dass das Interesse daran sehr, sehr viel größer ist an irgendwelchen anderen NoSQL-Interfaces, die ich sage mal Mongo an dieser Stelle nachbilden möchten. Kann man machen. Ist auch Beta an dieser Stelle, wird mit Sicherheit, aber wenn wir dann in diesem 8.4 LTS Release sind, produktiv freigegeben werden. Einfach ausprobieren, es ist auch Open Source, es ist nicht nur Cloud, es ist nicht nur die kommerzielle Version. Kann man sich an dieser Stelle einfach über GitHub runterziehen, dauert 2 Minuten, dann läuft es. Und wenn man sich mit REST ein bisschen auskennt, was ich nicht kann, scheint es wohl eine Sache zu sein, die innerhalb von ein paar Minuten dann an diese Stelle fliegt. Und der große Vorteil ist halt einfach, nichts mehr mit SQL. Gut, aufgesetzt ist das Ganze auch entweder dann händisch im MySQL oder auch in der MySQL Shell für Visual Studio Code, da gibt es die entsprechenden Befehle dafür. Die gibt es in der Workbench nicht mehr und die werden in der Workbench auch nicht mehr nachgereicht. Also da braucht man tatsächlich dann die neueren Tools. Und die Idee an dieser Stelle ist, dass ich einen RESTful Web Service habe. Diese RESTful Web Service werden dann tatsächlich auf Basis des MySQL Routers abgebildet. Vielleicht ganz grundsätzlich mal, man wird immer mehr Intelligenz in den MySQL Routers sehen. Also dieses MySQL Router Team ist jetzt relativ groß geworden von der Entwicklung. Und wir werden sehr, sehr viel Intelligenz jetzt in diesen MySQL Router reinbinden und dieses REST-Interface ist nur eine von diesen Sachen, was sich zukünftig in den MySQL Router ändern wird. Also es gibt da ja schon lange auch diese Gerüchte von wegen Read-Write-Aware Routern. Gerade wenn ich sehr, sehr viele Systeme habe, macht das Sinn. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann dann an dieser Stelle kommen. Die Komplettsteuerung erfolgt nur noch über Visual Studio Code. Daran sieht man schon. Workbench wird an dieser Stelle so ein bisschen außen vor gehalten und das komplette User-Management ist tatsächlich dann auf Basis des MySQL Routers abgebildet. So. Ich bin am Ende meines Vortrags, bin ein bisschen drüber. Ganz kurz nochmal, auch da bin ich gestern nachgefragt worden, deswegen habe ich die Folien jetzt nochmal dazu genommen. Für die, die Interesse haben, sich damit einzubringen. Also klar, Oracle ist nicht immer nur einfach, das weiß ich, ich arbeite für Oracle. Aber trotzdem, es gibt da eine Community und die Community ist schon relativ stark. Wir haben vor allen Dingen den großen Vorteil jetzt in unserem Bereich. Unser Community-Coordinator, der Frederik Deschamps, ist sehr, sehr visibel, der ist sehr, sehr durchsetzungsstark. Wenn sich da jemand einbringen will, kann man gerne machen. Hier sind die Prozesse dazu, aber vielleicht an dieser Stelle am einfachsten einfach mal mit Frederik reden. Der spricht Französisch, der spricht Italienisch, der spricht Spanisch, der spricht nicht Deutsch. Aber hey, nobody is perfect, ja. Und da kann man sich an dieser Stelle einbringen. Und es hat dann viele Dinge. Also man kann zum Beispiel die ganzen Zertifizierungen kann man kostenfrei machen. Man wird auf die Oracle Cloud wird eingeladen und. Also wer sich damit einbringen will, entweder mich ansprechen oder Frederik direkt ansprechen. Und wenn man mich ansprechen will, also das wären die Kontakte von Frederik, wären hier nochmal meine Kontaktdaten. Ja, ich sollte nochmal zurück. Da? Okay. Ansonsten denke ich mal, die Folien stehen ja auch zur Verfügung auf der Froscon. Also ihr könnt die gerne runterladen, das ist nichts Vertrauliches. Ja. Gut, und das bringt mich dann zurück zu meinen, wo sind sie? Jetzt gehe ich die falsche Richtung. Fragen und Antworten. Ich soll die Frage immer wiederholen, also ich bin nicht schwerhörig, also ich glaube, ich bin schwerhörig, aber ich höre es bestimmt trotzdem und muss aber die Frage wiederholen wegen dem Mikrofon. Ja. Genau, das. Genau. Also die Frage war gewesen, der Kunde setzt 8.1 ein, geht jetzt auf das Release 8.2 und irgendwas läuft schief auf dem Release 8.2, sodass er auf das Release 8.1 zurück muss. Und idealerweise hat er ein Backup gemacht und idealerweise merkt er das auch schnell genug, dass das Release 8.2 nicht geht. Aber ich wäre da schon an dieser Stelle ein bisschen vor. Ich kann da jetzt natürlich noch nicht aus der Erfahrung sprechen, weil ist ja noch nicht passiert, klar. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass wir da entsprechende Tests auch mit einbauen. Also dieses ganze Testing, das war einfach ein großer Kostenfaktor, der damit eingeflossen ist. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass das in der Regel funktioniert. Aber never say never. Aber, richtig, der Worst Case wäre tatsächlich, dass er über ein Backup oder über einen Dump dann auf eine alte Version zurückgehen müsste. Genau. Genau. Und 8.2 ist definitiv nicht kompatibel zu 8.1. Das weiß ich an dieser Stelle auch schon. Es wird mit Sicherheit auch mal Releases geben, die gehen, aber 8.2, 8.1 geht nicht rückwärtskompatibel. Genau.
Ja, ich habe unten die bei der 8.0 gestern Angst hat, dass wir wollen, dass das halt ständig Features
haben. Habe ich schon gehört, ja. Genau.
Yeah.
Ich sag mal grundsätzlich, was man gesehen hat, das ist jetzt keine offizielle Stellungnahme, aber gerade in den ersten 15, 20 meiner Releases haben wir Funktionen reingebaut wie, sorry für das Deutsch, wie blöd. Ja, das war nicht clever gewesen. Muss man, im Nachhinein muss man sagen, war es vielleicht nur begrenzt clever. So, man hat da schon Speed rausgenommen und jetzt auch gerade mit dem Release 8.0, 33, 34, 35, das sind wirklich nur noch Nischenbereiche, die man hier geändert hat. Also ich selbst betreue mehrere große Kunden, also ich sag mal, seit 31 wüsste ich jetzt eigentlich nichts Schwerwiegendes mehr. Von der Seite, ich würde dem Kunden empfehlen, er kann ja nur auf 8.0 oder auf 8.1, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das Release 8.0 jetzt schon sehr, sehr stabil läuft. Also ich persönlich kenne jetzt seit 8.1 keine größeren Dinge und von der Seite würde ich tatsächlich sagen, geh auf das 34, wohl wissend, dass wenn er auf 35 geht und nicht 35 einsetzen kann, kann er mit Sicherheit auch schon zurück wieder auf 34. Auch wenn wir das offiziell noch nicht so sagen, aber das wäre tatsächlich der Werdegang. Oder er wartet dann bis April des nächsten Jahres, dann hat er das Long-Term-Support-Produkt und dann wird es definitiv nichts mehr geben. Ja.
Also dann wird er auf der 8.0 auch erstmal dann bleiben?
Also genau, genau, so würde ich es empfehlen. Genau, aber genau, auf die gibt es einen direkten Weg. Also von 8.0 gibt es einen direkten Weg auf 8.4. Das, genau. Also das, also zwischen den Long-Term, das, okay, das hätte ich ergänzen sollen. Das wäre, okay. Ich wollte ja nur gucken, ob ihr aufpasst. Nee, also stimmt, das hätte ich ergänzen. Also man kann natürlich von einem Long-Term-Support-Release auf einen Long-Term-Support-Release oder auch von einem 8.0 auf eine 8.4, das wird natürlich unterstützt werden. Richtig. Das, genau, das war nicht richtig. Genau. Ja, ja bitte? Also die Frage geht um die Integration von MySQL 8 in Solaris, was deswegen brisant ist, weil beide Produkte kommen ja von uns und ich trotzdem keine gute Antwort dafür habe. Also zunächst erstmal, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das Release 8, alles was Long-Term Support Product ist, in das Solaris einbauen werden. Also wir können es uns nicht leisten, den Support für Solaris abzukündigen. Das wird nicht passieren, behaupte ich einfach mal, ohne die genauen Fakten zu kennen. Ich gehe auch mal davon aus, Solaris ist da ja ein bisschen konservativ, ich komme übrigens von Sun Microsystems, wir sind da ja ein bisschen konservativer gewesen. Ich denke nicht, dass wir auf die Innovation Releases gehen werden. Das ist aber nur eine Vermutung. Das heißt, ich erwarte, dass das Solaris 10, 11 das Release 8.0 unterstützt. Ich gehe erstmal davon aus, nicht 8.1, 8.2, 8.3, aber ich gehe dann davon aus, dass wenn das Long-Term-Support-Product-Release rauskommt, dass es auch unterstützt wird. Das ist aber ein Stück weit Spekulation. Also wenn das wirklich verbindlich sein soll, einfach mir eine kurze Mail schreiben, dann erfrage ich das. Ja, Punkt. Aber es ist ja nicht rausgefangen aus den Support-Releases und von der Seite gehe ich nicht davon aus, dass wir die jetzt bis 8.4 LTS nochmal ändern. Das heißt, 8.4 wird bestimmt auch Solaris unterstützen. Aber hey, danke für Solaris, das große ist ein Microsystems-Fan. Ja.
War das die Vault-Version 8.0.29 mit der Energy Big Russian angesprochen?
Ja.
Jetzt die Frage zu den Release Notes. Die Release Notes sind unglaublich schwer zu lesen.
Ja.
Zum größten Teil private ist.
Ja.
Deswegen ist es
ja
immer einzuschätzen,
ja,
von dem Bug betroffen, weil die Reproduktion meistens den Bug hier gibt. Gibt es irgendeine.
Also zunächst erstmal muss ich da jetzt Oracle wirklich in Schutz nehmen. Also ich habe selber einen Kunden, der Bugs reportet wie blöd. Also die sind einfach da. Und dann sagt der Kunde, aber ich möchte nicht, dass die public werden. Also was ist da die Antwort? Ja, also schwere Antwort. Ja, das stimmt. Zur Not einfach Frederik oder mich ansprechen. Das ist zwar auch kein Weg, der skaliert, aber wenn es da wirklich jetzt Erfahrungen gibt, dann dieses 8.0.29 Problem, das wurde public gemacht. Also wenn solche Sachen, ja, wir wussten, sonst hätten wir es ja nicht released, wir wussten es ja auch nicht. Also deswegen. Aber also dann seid ihr aber wirklich super. Also das Problem, ich muss das jetzt an dieser Stelle kurz ergänzen, ist ja nur in Verbindung aufgetreten mit Instant Ad Columns, was ja auch erst in 28 kam. Also da müsst ihr wirklich super, super, super agil gewesen sein. Aber ey, cool, ja. Aber genau das passiert mit Continuous Delivery, ja, genau. Also wenn es wirklich da Bedarf gibt, das Lesen zu, also das ist stellenweise nicht so gewollt. Also stellenweise sind die Bugs wirklich als Private von Kunden getrackt worden. Also man macht ja auch Sinn, wenn jetzt eine Bank irgendwie sagt, ne, dann wollen die nicht, dass das public wird. Aber wir müssen es ja trotzdem irgendwie reporten, ja. Also vielleicht einfach mal nachhaken. Weil ganz häufig ist es nämlich so, die sind gar nicht confidential, aber die Kunden wissen auch nicht, was sie machen, wenn sie sagen confidential. Also einfach mal nachhaken. Aber ja, also die Kritik mit den Release Notes, dass sie zu technisch sind, habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Und früher gab es ja den Blog mysqlserverteam.com, den es leider nicht mehr gibt. Sehr schade. Leider tun sich die Entwickler sehr schwer, das andere Blog-System zu verwenden, blogs.oracle.com. Wir wissen um die Problematik. Ich habe keine Lösung dafür, sorry, ich weiß es. Ich tue mir auch sehr schwer übrigens. Also ja, also ich habe keine gute Antwort dafür, tut mir leid. Aber ansprechen, ich habe schon ein bisschen eine erweiterte Ansicht und wenn da jetzt nicht wirklich explizit was ganz super Kritisches drinsteht, teilen wir diese Informationen auch. Also einfach auf einen MySQL-Mann, das muss nicht ich sein, das kann Frederik sein, das können andere sein, teilen wir diese Informationen natürlich auch. Ja, okay. Ja. Bitte, die sind immer noch nicht von? Okay. Also, bitte eine Mail schreiben. Das weiß ich nicht. Ja. Okay, das weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Also es scheint so zu sein, dass die Repos eben nur über IPv4 erreichbar sind, nicht über IPv6. Ich weiß nicht, warum. Das wird technisch. Das ist ein Umsetzungsthema, glaube ich einfach mal. Und das weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich beantworten. Wenn du mir eine Mail schreibst, bringe ich es in Erfahrung. Also das sind die Kollegen aus Norwegen, die kenne ich ganz gut. Ich gehe einfach mal davon aus, die hatten noch keine Zeit oder nicht Kapazitäten oder die Systeme sind nicht umgestellt. Die müssen wahrscheinlich, ich weiß, wie gesagt, nur Spekulation an dieser Stelle. Ja, genau. So. Noch eine andere Frage? Ansonsten, ich bin auch am Stand. Ich bin noch eine Zeit lang da, wie ihr wahrscheinlich auch. Einfach vorbeikommen, dann können wir das gerne auch vertiefen. Gut. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So mehr oder weniger bin ich im Zeitfenster geblieben. Eher weniger wie mehr, aber trotzdem. Vielen Dank.